Zu dieser Zeit berichtete man Jesus, dass Pilatus einige Männer aus Galiläa während des Opferdienstes im Tempel hatte niedermetzeln lassen. So hatte sich ihr Blut mit dem der Opfertiere vermischt. Ihr denkt jetzt vielleicht, sagte Jesus, diese Galiläer seien schlimmere Sünder gewesen als andere Leute, weil sie so grausam ermordet wurden. Ihr irrt euch. Aber eins sollt ihr wissen, wenn ihr euch nicht zu Gott hinwendet und euer schlechtes Leben ändert, dann werdet ihr genauso umkommen. Erinnert euch an die 18 Leute, die starben, als der Turm von Siloa einstürzte. Glaubt ihr wirklich, dass ausgerechnet sie die schlimmsten Sünder in Jerusalem waren? Nein. Aber wenn ihr euer Leben nicht ändert, wird es euch genau ebenso ergehen. Und dann erzählte Jesus ihnen diese Geschichte. Ein Mann pflanzte in seinen Weinberg einen Feigenbaum. Jahr für Jahr sah er nach, ob der Baum Früchte trug, aber vergeblich. Endlich rief er seinen Gärtner. Schon 3 Jahre habe ich gewartet, aber noch nie hing an dem Baum auch nur eine einzige Feige. Hau ihn um, er nimmt nur Platz weg. Lass ihn noch 1 Jahr stehen, bat ihn der Gärtner. Ich will diesen Baum gut düngen und sorgfältig pflegen. Wenn er dann immer noch keine Früchte trägt, gut, dann werde ich ihn umhauen. Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. An dem Gottesdienst nahm auch eine Frau teil, die seit 18 Jahren schwer behindert war und sich nicht mehr aufrichten konnte. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich: Frau, du sollst von deinem Leiden erlöst sein. Segnend legte er seine Hände auf sie. Da richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. Aber der Vorsteher der Synagoge entrüstete sich darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Die Woche hat 6 Arbeitstage. An denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht ausgerechnet am Sabbat, ereiferte er sich. Doch Jesus erwiderte ihm: Ihr Heuchler, ihr bindet doch eure Ochsen und Esel auch am Sabbat los und führt sie zur Tränke. Und mir verbietet ihr, diese Frau am Sabbat aus der Knechtschaft Satans zu befreien? 18 Jahre lang war sie krank. Gehört sie nicht auch zu Gottes auserwähltem Volk? Darauf konnten seine Feinde nichts erwidern. Aber alle anderen freuten sich über die wunderbaren Taten Jesu.
Drei Geschichten, die wir oft einzeln hören, die hier im Zusammenhang stehen. Und ich möchte euch mal den Titel der Predigt verraten: Die Rechnung, die nicht aufgeht. Und das mit den Rechnungen, die nicht aufgehen, glaube ich, die kennen wir alle. Wie oft erleiden von uns selbst oder erliegen Trugschlüssen. Weil wir oft mathematische Gleichungen im Kopf haben oder einfach Zusammenhänge ziehen, die nachher überhaupt nicht real sind, nicht ansatzweise funktionieren. Und in dieser Begebenheit wird das richtig dramatisch. Es kann Konsequenzen für unser Leben haben, wenn wir von einer Selbstverständlichkeit ausgehen, die nicht richtig ist. Eine Rechnung, die nicht aufgeht und bei der Jesus eingreift, eine Formel aufhebelt, die früher viele Christen geglaubt haben und bis heute sehr viele noch glauben, und eine neue daneben stellt. Ich zeige euch mal die eigentliche Formel. Der Satz, der ganze Inhalt, der hier diesen drei Geschichten zugrunde liegt, ist diese Formel. Sünde, der Sünde sollt, ist der Tod. Kennen wahrscheinlich hier alle diese mathematische Formel. Das ist das eigentliche mathematische Gesetz. Das aber, wenn wir die erste Geschichte gehört haben, schon so gar nicht mehr Gegenwart ist. Sie wurde schon komplett verändert, diese Formel. Weil diese Menschen, und die Situation noch mal kurz in Erinnerung zu rufen, das, die erste Begebenheit, da kommen Galiläer, und Galiläer sind bei einem eigenen Opferdienst hinmassakriert worden. Das ist ein bisschen kompliziert. Ein paar Überlebende, die das gesehen haben, sind also zu Jesus gegangen und berichten ihm davon, dass Herodes hat da einige abmetzeln lassen, während sie geopfert haben, und dieses Blut hat sich nun auch noch vermischt. Und die Frage ist jetzt, was sie dann denken, hey, wenn die schon so brutal auch noch bei ihrem eigenen Opfer hingemetzelt werden, dann muss ihre Schuld ja richtig groß gewesen sein, weil nur wenn man richtig große Schuld hat, bekommt man so eine heftige Strafe. Also je größer die Schuld, desto größer die Strafe ist diese Gleichung, die diese Menschen damals hatten und aus der sie plötzlich diese Formel umwandeln. Ich hoffe, dass man das gut lesen kann. Je größer die Sünde, desto größer die Strafe. Das ist so das Denken von den Juden damals, die zur Zeit Jesu lebten. Und das ist übrigens eine typisch rabbinische theologische Auslegungsart. Die begegnet uns ganz oft im Alten Testament. Also diese Gleichung kennen wir selbst aus der Bibel. Dieses Denken über Sünde kennen auch wir. Kennt ihr diese Fragen, wenn etwas Schlimmes passiert, ein Unfall, jemand stirbt und man fragt nicht nur warum, warum er, was hat er gemacht? Es gab eine Begebenheit in jüngster Vergangenheit im Norddeutschen Verband, da ist jemand während eines Vortrages gestorben. Und ich weiß, dass diese Gedanken existiert sind und man hat diese Formel plötzlich gehabt. Oh, war das ein Zeichen Gottes? Hatte das etwas miteinander zu tun? Und ich möchte diese Gefühle, diese Gedanken, die wir da haben, gar nicht jetzt bewerten, weil ich glaube, jeder von uns macht sofort Gedankenkonstruktionen und versucht auch geistlich Sachen zu verstehen. Aber ich möchte euch mit dieser Geschichte zeigen, die vor kurzem war, und mit dieser von damals, dass Christen und Juden das dauernd machen und auch Menschen, die nicht an Gott glauben. Je größer die Sünde, desto größer die Strafe. Manche machen das nicht nur mit Sünde. Oh. Warum sagt ihr mir das nicht? Sehr gut. Aber ich habe es gerade an eurem Gesicht gesehen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ihr könnt das da drüber lesen und füllt es einfach unten ein. Eigentlich dachte ich, hätte ich das auch getan. Da muss wohl was weggerutscht sein. Je größer die Sünde, nicht die Sühne, desto größer die Strafe. Diese Gleichung haben viele Menschen in ihrem Kopf. Und nun kommt genau diese Begebenheit. Sie malen sich aus und denken sich, da hat Gott diese Menschen beim Opfer bestraft. Und diese Mischung auch noch, dass sie selbst Opfer beim Opfer geben wurden, war in der damaligen Kultur die Spitze des Eisbergs. Und so eine kleine Nebeninformation, man vermutet, dass das eigentlich nur kurz vor Ostern gewesen sein kann, weil das der einzige Zeitpunkt war, wo die Menschen oder die Juden selbst das Tier opfern durften, also selbst Messer anlegen mussten, sonst durfte das immer nur der Priester. Und deswegen vermutet man, das war kurz vor der Passion. Also wenn man das Lukas-Evangelium weiterliest, dann weiß man auch, dass diese letzten Tage vor der Passion sehr lange ausgemalt werden und dann es rasch zur Passion kommt. Und dieses Denken haben nun diese Galiläer und kommen damit zu Jesus. Und er antwortet, ihr irrt euch, wenn ihr meint, dass diese Galiläer schlimmere Sünder gewesen sind als andere Leute, weil sie so grausam ermordet wurden. Jesus zerstört diese Formel. Und dann setzt er noch einen drauf und er sagt auch noch so, ich mache ein zweites Beispiel. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo der Turm von Silo einstürzte. Silo, das muss so eine Befestigungsanlage von einem Kanal, na Kanal nicht, aber von einem Fluss gewesen sein, wo bestimmte Sachen hergeliefert wurden, eine wichtige Verbindungsader, wo die auch geschützt wurde mit Mauern und auch mit Türmen. Und irgendwo dort soll so ein Turm auf bestimmte Leute runtergefallen sein, wo auch anscheinend die Leute gedacht haben, na, die es getroffen hat, die waren wohl schlimmer. Die hat's wohl zu Recht getroffen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Tsunami in Indonesien und in der Gegend erinnern könnt. Zu der Zeit war ich Student in Friedensau und hinter mir saßen Kommilitoninnen und plötzlich habe ich den Satz nur nebenbei gehört. Das, was dort alles war, dann war das wahrscheinlich die Strafe Gottes. Jesus zerstört dieses Denken, das sogar biblisch mit dem Alten Testament begründbar wäre, und sagt, diese Gleichung geht nicht auf. Und er sagt, glaubt ihr wirklich, dass ausgerechnet die schlimmsten Sünder, dass dies die schlimmsten Sünder in Jerusalem waren, die da von den Turm getroffen sind? Und sagt das zweite Mal, nein. Aber wenn ihr euer Leben nicht ändert, so wird es euch gehen wie sie. Bei den anderen sagt er, wenn ihr euch nicht zu Gott hinwendet und euer schlechtes Leben ändert, dann werdet ihr genauso umkommen. Also er sagt schon, dass Schuld Konsequenzen hat. Er sagt, die obere Formel, die hebt er nicht auf. Er sagt, der Sünde Sold ist der Tod. Schuld hat Konsequenzen. Ein hartes Thema, das aber von den Menschen damals pervertiert wurde. Wo gemessen wurde, wer mehr Schuld hat, wer weniger Schuld hat, weshalb etwas so gekommen ist, wie es gekommen ist. Wo Menschen geurteilt haben. Und wir kennen so viele Geschichten aus dem Alten Testament und direkt im Anschluss kommt eine Geschichte, wo jemand geheilt wird. Und bei all diesen Heilungsgeschichten haben die Menschen gedacht, die Person ist zu Recht krank. Das ist von Gott. Diese Formel wird hier aufgelöst, radikal. Und Jesus versucht uns eine neue Formel zu geben. Das Wort, was in der Lutherbibel steht für kehrt um, ist das Wort Buße. Einen neuen Weg einschlagen. Aber er hat eine viel tiefere Bedeutung, als einfach nur die Richtung zu ändern. Buße meint im rabbinischen Kontext, man wendet sich seinem Schöpfer wieder neu zu. Die Beziehung, die kaputt gegangen ist. Die Sünde, die wir oft mit als Verb gerne da stehen hätten. Mit Taten. Ist eigentlich die Ursünde, die Trennung von Gott. Das Aufheben der Beziehung. Also es geht nicht einfach nur um Taten, sondern die neue Formel, die er hier schenkt, und ich gehe da gleich noch tiefer drauf ein, ist, Buße schenkt Gnade. Der Sünde Sold ist der Tod. Wir haben heute über Gerechtigkeit in der Sabbatschule nachgedacht. Es ist gerecht, wenn wir alle sterben. Und ich glaube nicht, dass jeder möchte von uns, dass Gott gerecht ist. Weil es wäre nur fair, dass wir dann die erste Formel bekommen. Besonders, wenn man es auch noch mit der zweiten überhöht. Wenn es von den Taten abhängig ist, dann gibt es nicht einen, der drum herum käme. Dann gibt es nicht einen, der nicht eine Tat hätte oder keine Tat und schuldlos vor Gott stände. Jesus sagt hier im ersten Teil zu diesen Menschen, zu diesen Galiläern, die zu ihm kommen, ihr irrt euch, wenn ihr glaubt, dass sie diese schlimme Strafe bekommen haben, weil sie so schlimme Menschen waren. Aber wenn ihr euch nicht auch ändert, werdet auch ihr eines Tages sterben. Und er redet von Buße. Das Eigentliche, was er möchte, ist, jeder Mensch braucht Buße. Und beim zweiten wieder. Wenn ihr euer Leben nicht ändert, wird es euch genauso gehen, dass euer Leben endet. Der Sünde sollt ist der Tod. Und dann kommt eine Begebenheit, die, wo ich schon oft mal Gespräche hatte, was dieses Gleichnis des Feigenbaums soll und wie man ihn zu verstehen hat. Und dieses Gleichnis des Feigenbaums wird nur mit dieser Geschichte vorher verständlich und auslegbar. Kann nur gedeutet werden durch die Geschichte vorher. Jesus erzählte diese Geschichte selbst, dass dieser Mann in seinem eigenen Weinberg einen Feigenbaum pflanzt und dann Jahr für Jahr nach diesen Früchten schaut und der gibt keine Feigen. Und irgendwann kommt der Winzer vorbei, der Gärtner, sagen manche, Winzer wäre wahrscheinlich der richtige Ausdruck. Dann kommt der Winzer vorbei und redet dem Besitzer dieses Weinstocks gut zu und sagt, bitte lass diesen Baum noch ein Jahr stehen. Ich will diesen Baum gut düngen und sorgfältig pflegen. Und wenn er dann immer noch keine Früchte trägt, dann werde ich ihn umhauen. Ja, was ist diese Bedeutung? Warum soll er umgehauen werden? Warum bringt er keine Früchte? Was ist der Kontext dieser Geschichte? Es ist der Kontext der Geschichte vorher. Der Grund, weshalb Jesus dieses Gleichnis erzählt, ist, dass die Menschen mit dieser Formel zu ihm kommen. Und er sagt, wer mit mir lebt, aber nur die Gnade möchte, der hat nicht begriffen, dass Buße und Gnade Zwillinge sind. Ein Paar, das zusammengehört und nicht trennbar ist. Dass die Buße wichtig ist. Enorm wichtig, um das Geschenk der Gnade zu erhalten. Ich dachte, das ist immer bedingungslos, ne? Lernen wir das nicht so? Bedingungsloses Geschenk. Hast du, nimm. Vielleicht kennt ihr das auch, dass wir unseren Glauben mit Gott vielleicht die schönen Sachen gerne einpacken in so einen Einkaufswagen. Gnade, Liebe, guter Gott. Aber unsere Karten nicht blank ziehen wollen. Vielleicht sind wir gute Menschen oder wollen so tun, auch noch vor Gott, nicht nur vor der Gemeinde. Und das mit der Buße ist ja so ein schwieriges Ding. Das würde bedeuten, man müsste eingestehen, dass man ein Sünder ist, dass man Schuld hat, dass man nicht perfekt ist und dass man das auch offenlegt. Ein Eingeständnis. Oh, und da ist der menschliche Stolz. Aber genau das ist hier der Punkt, dass diese Menschen kommen und diese Vergleiche ziehen, über andere urteilen, weshalb jemand wie stirbt, und damit auch noch den Rückschluss machen, wie gläubig sie waren, was sie nicht richtig gemacht haben und was sie richtig gemacht haben. Und Jesus sagt plötzlich, so, jetzt schaut mal auf euch. Seid ihr bereit zuzugeben, wer ihr seid? Bist du bereit zuzugeben, wer du bist? Bist du bereit zuzugeben, dass du Mist baust? Dass du ein Sünder bist? Dass du mich brauchst? Dass du von der ersten Gleichung nicht alleine rauskommst, dass du da drin steckst und das Ende am Lied deines Lebens der Tod ist. Es ist der Tod. Und Jesus sagt, wenn du da raus willst, dann brauchst du die Buße. Und jetzt klingt das wie so ein moralisches, aufgrund des schlechten Gewissens komme ich zu Jesus und bekenne, damit ich lebe. Genau das ist diese Vorstellung nicht, die Jesus hineinträgt. Er möchte nicht Buße, damit man einfach was Tolleres noch kriegt und man sich gerade noch so überwindet und das ewige Leben bekommt. sondern bei Buße versteht Jesus, dass die Menschen sehen, wer er ist. Dass sie sehen, was an dieser Stelle hier passiert. Das ist plötzlich dann keine mathematische Gleichung mehr. Und er hat viel davon gesprochen, dass er sterben wird. Und plötzlich sagt er diesen Menschen, ich sterbe für dich. Ich bin Mensch geworden, ich selbst, Gott, bin Mensch geworden in Jesus Christus. In Jesus Christus heißt, Jesus ist Gott. Das ist jetzt nicht ein zweiter Gott oder sowas, sondern Gott selbst wird Mensch, weil er uns retten will. Gott selbst ist ein Gott, der diese erste Formel nicht erträgt. Der sagt, ich kann nicht ertragen, dass du stirbst. Ich kann nicht ertragen, dass irgendjemand verloren geht. Ich kann nicht ertragen, dass ihr eure Schuld selbst tragt. Und deshalb sterbe ich. Deshalb blute ich. Deshalb leide ich. Weil ich dich liebe. Weil ich mit dir die Ewigkeit verbringen will. Weil ich möchte, dass du lebst. Weil du zu mir gehörst. Weil du mein Kind bist. Aber erkenn, dass du mich brauchst. Dass du alleine da nicht rauskommst. Und ich bin treu und gerecht und werde vergeben, hat er gesagt. Und es geht nicht darum, wie viel, je größer oder wie wenig, wie oft und wie doll. Es geht darum, ob du bereit bist, das zuzugestehen. Umzukehren. Deinem Vater entgegenzugehen und zu sagen, ja, ich brauche dich. Vielleicht komme ich in diesem Leben alleine zurecht, ja. Selbst das ist vielleicht manchmal eine Lüge. Aber dass das Leben mehr ist, dass mich jemand geschaffen hat, ein Schöpfer, der so weit geht, um mich da rauszuholen, dann wird plötzlich dir ein Geschenk vor die Nase gereicht. Und diese Menschen damals haben dieses Geschenk gerne angenommen. Aber bitte ohne den ersten Teil. Glauben und Beziehung, Christ sein, ja. Aber ich bin in Ordnung. Oder zumindest besser als die, die da gerade gestorben sind. Ihr merkt, Jesus löst nicht die Frage, weshalb diesen Menschen das so gewaltig passiert ist. Diese Frage wird hier nicht gelöst. Aber er gibt hier diese wichtige Botschaft und sagt, es ist nicht von Gott. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, dann glaubt Lukas oder Jesus selbst, der das gesagt hat. Da steht da schwarz auf weiß. Dafür braucht man nicht Theologie studieren. Jesus sagt, ihr irrt euch, wenn ihr das glaubt. Es ist nicht so. Und dieses Gleichnis vom Feigenbaum zeigt plötzlich, dass die Frucht die Buße ist. Dass Jesus darauf wartet, dass diese Frucht bei uns kommt. Und ganz dramatisch wird es, wenn man merkt, dass wenn der Besitzer Gott ist, dann wirkt es ja so, als wenn er die Hoffnung aufgegeben hat. Und dann kommt der Winzer vorbei, ein Prophet, ein Mensch. Und ganz oft haben wir das in der Bibel, dass ein Mensch zu Gott kommt und sagt, nein, verschone sie noch. Gib uns noch mehr Zeit. Und er sagt, okay. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis als Gott selbst. Er ist Gott und er erzählt dieses Gleichnis und sagt, ich will euch Zeit geben, dass Buße bei euch wachsen kann. Ich möchte, dass ihr nicht nur einfach auf diesem Weinberg steht und sagt, wow, ich bin Christ, sondern er wartet darauf, dass diese Buße bei uns wächst. Und dann wird dieses Gleichnis plötzlich direkt danach praktisch. Da ist diese kranke Frau. Sie ist 18 Jahre lang behindert. Kaputt, körperlich. Und Jesus legt segnend die Hände auf sie. Sie richtet sich auf und dankt Gott. Und plötzlich kommt diese große Sabbatdiskussion. Direkt im Anschluss nach diesem Gleichnis. Und das sind die ähnlichen Leute, die ihn plötzlich da vom Karren fahren und sie haben es nicht begriffen. Jesus sagt, habt ihr es denn nicht verstanden? Immer noch nicht? Ihm wird alles vorgeworfen, wie viele Tage diese Woche hat. Und er sagt, ja, ihr Heuchler. Ihr bindet euch doch eure Ochsen und eure Esel am Sabbat los und führt sie zu Tränke. Und mir verbietet ihr diese Frau, am Sabbat aus der Knechtschaft Satans zu befreien und sagt, das, was er jetzt gemacht hat, ist, er hat sie vom Tod befreit. Und das wollt ihr mir verbieten, sieben Tage lang zu tun? Ihr wollt darüber gebieten, dass es Tage gibt, wo jemand nicht zu Gott kommen kann? Ihr wollt mir verbieten, dass es Tage gibt, wo nicht Buße geschehen kann? Wo jemand nicht Gnade empfangen kann? Gerade am Sabbat? Wo Menschen Gott begegnen, da soll es nicht erlaubt sein, Buße zu schenken, Buße zu geben oder zu bekennen und Gnade zu empfangen? Ihr habt diese Formel noch kein bisschen begriffen, sagt er. Das, was ihr da macht, ist Gemeindespielen, sagt er. Ihr haltet euch an eure Rechte, ihr fahrt euch gegenseitig an den Karren, sagt euch gegenseitig, wer wie glaubt. Und weshalb wem was passiert und wie was ist. Aber mir geht es darum, jeden Einzelnen zu retten, sagt Jesus hier. Diese Frau, diese Menschen, die vorher da waren, ich möchte jeden retten. Und er stellt diese Situation auf diesen Kopf. Und irgendwie endet diese Geschichte für mich ernüchternd. Darauf konnten seine Feinde nichts erwidern, aber alle anderen freuten sich über die wunderbaren Taten Jesu. Sie freuten sich über das, was Jesus getan hat. Wenn ich hinzufügen darf, aber sie begriffen nicht, warum. Ja, es ist ein schönes Wunder, dass diese Frau wieder gesund ist. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Menschen noch nicht begriffen haben, warum. Und es geht nachher in Lukas genauso weiter. Und Jesus fragt sich immer wieder, habt ihr es noch nicht begriffen, dass ich eure Rechnung auf den Kopf stellen will, dass eure Rechnung nicht aufgeht, dass meine Formel ganz anders aussieht für die erste Regel, dass meine Lösung, um euch zu retten, Gnade ist, aber sie auch einen Schritt von euch bedarf, Buße? Amen.